Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute Abend zu 1. Timotheus 2, Abvers 8 und wir lesen gleich bis zum Ende des Kapitels. Darf ich bitten?
8 bis Ende.
Abvers 8. Abvers 8.
Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber gerettet werden beim Kindergebären, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit.
Danke. Wir haben letztes Mal gesehen, hier in Kapitel 2 geht es um das Thema, die Gemeinde ist ein Bethaus für alle Völker. Wir haben Jesaja 56, Vers 7 gelesen, wo der künftige Tempel in Jerusalem genannt wird, ein Bethaus für alle Völker. Aber die Gemeinde ist heute das geistliche Haus Gottes und ist genau dieses Bethaus für alle Völker. Wenn du gerade nochmals liest, Kapitel 2, Vers 1, dann wird das so deutlich, 1 und 2.
Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst.
Ja, danke. Da geht es also um das Gebet im Blick auf die ganze Welt, alle Menschen. Ein Gebet, ein Gebetshaus, ein Bethaus für alle Völker. Und das Ziel ist eben die Rettung der Menschen. Darum haben wir letztes Mal gelesen, Vers 3, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott oder Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also beten für alle Menschen, denn wir haben es zu tun mit einem Gott, der möchte das Heil, die Rettung für alle Menschen. Und da haben wir das Wort wollen, Vers 4, griechisch telo, das bedeutet wollen, wünschen. Also es ist nicht Gottes Wille als Ratschluss, den er durchzieht und am Schluss werden alle Menschen gerettet. Nein, Gott möchte das, aber er überlässt es der Verantwortung des Menschen, ob er sich bekehren will, wenn Gott zieht oder nicht. Aber Gott möchte. Und nun, das Thema Beten geht in diesem Kapitel weiter, denn in Vers 8 haben wir gelesen, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Wir sind also immer noch auch in diesem Abschnitt, in diesem Thema drin, die Gemeinde ist das Bethaus für alle Völker. Aber bevor wir auf die Bedeutung der Verse eingehen, ein paar einfach Beobachtungen. Man muss manchmal den Bibeltext einfach beobachten. Wie geht das? Also, hier führt der Apostel Paulus ein mit Ich will. Und das ist übrigens nicht das gleiche Wort wie in Vers 4. Das ist nicht Telo, sondern Bulomai. Bulomai hängt zusammen mit Bule. Wenn in dem Neuen Testament von dem Ratschluss Gottes die Rede ist, das ist Bule. Also das, was Gott als Ratschluss festgelegt hat und er auch ausführen wird. Und davon abgeleitet, ich will nun. Also ein ganz starkes Wollen. Und das hängt zusammen mit Vers 7, das haben wir letztes Mal schon betrachtet. Paulus stellt sich dort vor als Apostel. Also als Apostel Jesu Christi, das heißt, als einer, der die Autorität Christi vertritt hier auf der Erde. Die 12 Apostel wussten aufgrund von Matthäus 10, der Herr sagt, Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch verwirft, verwirft mich. Also, sie hatten den Auftrag als Apostel Jesu Christi, den Willen Gottes hier auf Erden zu vertreten. Und das ist auch so mit dem Apostel Paulus. Er erklärt hier, er ist nicht wie die 12 für die 12 Stämme Israels vorgesehen, sondern als Lehrer der Nationen. Lies noch mal Vers 7 vor.
Wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit.
Ja, also er stellt sich vor als Lehrer der Nationen. Er ist der einzige Apostel Jesu Christi mit dieser Autorität im Blick auf die Heidenvölker. Und jetzt versteht man, warum er dann in Vers 8 sagt, Bulomai, ich will, als dieser Apostel der Nationen, sagt er das, ich will nun. Und da vertritt er eben den Willen und den Ratschluss Gottes. Das ist eine sehr wichtige Beobachtung für die weiteren Verse. Übrigens, was wir letztes Mal nicht gesehen haben, Paulus stellt sich vor als Herold und Apostel. Vers 7. Was ist ein Herold?
Verkündiger.
Ein Verkündiger im Altertum zum Beispiel, wenn in den demokratischen Städten die Stimmversammlung zusammengerufen wurde, da ging der Herold, also der Verkündiger, durch die Straßen und rief alle, die Bürgerrecht und Stimmrecht hatten in einer Stadt zusammen, damit sie zusammenkommen an einem speziellen Ort der gesetzlichen Versammlung. Und diese Versammlung nannte man wie im Griechischen? Ekklesia. Wörtlich heißt Ekklesia die Herausgerufene. Weil der Herold eben durch die Straßen ging, die mit Bürgerrecht herausrief, und dann hat man sich versammelt als Ekklesia und dann eben die politischen Dinge miteinander angeschaut und beschlossen. Und nun ist es interessant, das Wort Ekklesia in Apostelgeschichte 19 kommt das vor, dort wird gesprochen von der gesetzlichen Versammlung in Ephesus. Und das ist das Wort Ekklesia in diesem politischen Sinn. Aber im Neuen Testament hat der Heilige Geist genau dieses Wort Ekklesia verwendet für die Gemeinde. Also die Gesamtheit der Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Die Gemeinde wird Ekklesia genannt. Warum? Weil eben die Einzelnen herausgerufen sind aus dieser Welt. So sagt das der Herr Jesus ja zu Paulus in seiner Bekehrungsgeschichte. Wir können ganz kurz aufschlagen in Apostelgeschichte. Vers 17.
Indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun.
Nach Vers 18.
Damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.
Ja, das sagt hier Paulus in seiner Rede an König Agrippa. Und er sagt, also Jesus Christus sei ihm vor den Toren von Damaskus erschienen, habe ihn gerufen mit Saul, Saul, was verfolgst du mich? Vers 14. Und dann hat der Herr damals vor Damaskus zu ihm gesagt, indem ich dich herausnehme aus dem Volk, das heißt aus dem Volk Israel, und aus den Nationen. Das heißt, die ganze Menschheit, das Volk Israel und alle anderen Völker, die sind ja durch einen Stammbaum miteinander verbunden. Und der wird übrigens beschrieben in 1. Chroniker 1. Dort beginnt der Stammbaum der Welt. Da beginnt es mit Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel und so weiter, bis Noah. Und dann wird aufgesplittert Noah, Sem, Ham und Japhet. Und dann wird weiter beschrieben, wie von da aus die ganze Welt, alle Nationen entstanden sind. Aber es ist eigentlich in 1. Chroniker 1 bis 9 wie eine Tuschzeichnung. Also da wird am Anfang der Stammbaum sehr detailliert und genau beschrieben. Und dann wird die Dreiteilung der Menschheit erwähnt mit Sem, Ham und Japhet. Und dann werden verschiedene Völker noch beschrieben. Und plötzlich hört dann die weitere Beschreibung auf. Und es geht weiter über die Linie von Sem, weil aus der Linie von Sem dann das Volk Israel kommt. Aber da werden auch noch Seitenlinien erwähnt. Also wie eine Tuschzeichnung, die ja in den äußeren Bereichen so unfertig aufhört. Während dann im Hauptbereich, da wird dann weiter im Detail die Strichzeichnung fortgeführt. So ist das da. Und da wird klar in 1. Chroniker 1 bis 9, die ganze Menschheit ist miteinander verwandt. Wir sind eigentlich eine Familie. Und das kann man ja heute auch mit der Genforschung wunderbar aufzeigen. Die ganze Menschheit ist verwandt. Und die Unterschiede zwischen den Völkern sind erstaunlich minimal im Erbgut. Ja, und darum sagt der Herr Jesus hier, ich nehme dich aus dem Volk Israel, das da aus der Linie von Sem herausgekommen ist, aber verwandt ist mit allen anderen Völkern. Und darum sagt der Herr Jesus, und aus den Nationen. Denn Paulus ist ja mit allen Menschen auch verwandt, aus allen anderen Nationen. Aber was hier steht, ist Folgendes. Ich habe dich aus der Menschheit herausgenommen. Und das ist etwas ganz Wunderbares für solche Leute, die immer Angst haben vor Flüchen. Es kassiert die Lehre von den Generationenflüchen. Und zwar sagt man dann, ja, so steht es doch in den 10 Geboten. Beim 2. Gebot, dass Gott die Ungerechtigkeit der Väter heimsuchen wird am 3. und 4. Geschlecht. Seht ihr, da sind vielleicht noch solche Flüche von früheren Generationen da und bei Kindern Gottes muss man die jetzt brechen. Aber man liest nicht, was dort steht. Dort steht, brechen bis ins 3. und 4. Geschlecht derer, die mich hassen. Und dann heißt es aber weiter, der Güte erweist auf tausende Generationen, der, die mich lieben, die sich bekehren, ihre Schuld Gott bekennen, bereuen, das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch nehmen, die sind herausgenommen worden aus Israel, wenn sie Juden sind, und überhaupt aus den Nationen. Das heißt also, konkret müssten wir unsere Identität so sehen, vor Gott sind wir nicht mehr diese Nationalität, mit der wir geboren worden sind. Wir sind herausgenommen. Aus dem Stammbaum der Welt herausgenommen. Und jetzt gehören wir zur Ekklesia. Das ist die Herausgerufene. Und wir gehören natürlich nicht zu denen, die mich hassen. Ja? Sondern der Güte erweist über Tausende hin, der, die mich lieben. Ja, aber das wollte ich eben so aufzeigen, den Zusammenhang mit diesem wunderbaren Ausdruck, den man so leicht überliest. Herold und Apostel. Aber das ist grandios. Herold bedeutet, er hatte den Auftrag, hinzugehen und die Leute herauszurufen, aus ihrem Stammbaum heraus, in die Ekklesia, in die Gemeinde, dass sie da Teil werden von den Herausgerufenen. Und nun, ab Vers 8 zeigt der Apostel Paulus, wie das aussieht. Er als Apostel hat Autorität, die er von Gott bekommen hat und kann sagen, ich will nun. Was will er? Dass die Männer beten. An jedem Ort, genau. Also es geht weiter um das Thema Gebet. Aber ich habe gesagt, man muss den Text manchmal beobachten. Ebenso Ausdrücke, darauf achten, ich will nun. Und das Vergleichen mit dem Will in Vers 4, das eben ein anderes Wollen ist. Gut, da kann jemand sagen, aber ich kann nicht Griechisch. Da reicht jetzt ein Schlachter 2000. Dort steht in der Fußnote, sage ich es richtig, wer hat die Schlachter 2000? 2 Vers 4, wie heißt es dort?
Also im Text heißt es will und in der Fußnote heißt es wünscht.
Genau. Im Text will, in der Fußnote wünscht. Dann weiß man als deutscher Leser, aha, das ist ein Wort, das wollen und wünschen bedeutet. Und jetzt eben hier haben wir ein anderes Wort, das stärker ist. Und eine weitere Beobachtung ist die, im Weiteren spricht Paulus über Männer, über Frauen. Und dann Vers 11, eine Frau. Vers 12, den Mann. Warum spricht er nicht über Brüder und Schwestern? Immer im Neuen Testament, wenn auffälligerweise eben nicht steht Brüder oder Schwestern, dann ist eben mit Männern und Frauen das biologische Geschlecht ganz deutlich hervorgehoben. Es geht um das biologische Geschlecht. Und das haben wir in anderen Stellen in den Paulusbriefen, wo zum Beispiel auch, wo es nicht geht um Bruder, Schwester, sondern Mann, Frau. Ja, 1. Korinther 14, 34, wo es geht um das Thema Schweigen der Frauen in der Gemeinde. Da sagt er nicht die Schwestern, sondern er sagt, die Frauen sollen schweigen. Weil da wirklich das biologische Geschlecht betont wird. Jawohl, wo noch? Epheser 5, 25, eigentlich 22 bis 33. Ja, da haben wir den Abschnitt über das Thema Ehe. Ja, da geht es dann auch eben um Männer, die eben als Männer angesprochen werden, wie sie sich in der Ehe nach Gottes Gedanken verhalten sollen und auch eben die Frauen. Weiter. Ich staune, ich hätte gedacht, das kommt gerade sofort. 1. Korinther 11, oder? Eine Frau, die betet oder weissagt, ein Mann, der betet oder weissagt. Und dort geht es eben auch ganz klar um die Schöpfungsordnung, um die Ordnung der biologischen Geschlechter in der Menschheit. Darum Mann, Frau. Und jetzt wird hier gesagt, ich will nun, dass die Männer beten. Ja, aber die Frauen sollen ja auch beten. Nicht wahr? Wenn wir gerade 1. Korinther 11 aufschlagen, wird da das deutlich. 1. Korinther 11. Liest du, Sven, Vers 5.
Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt, denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre.
Ja, also da geht es ganz klar darum, eine Frau, die betet, die weissagt. Aber man muss beachten, in 1. Korinther 11, Verse 2 bis 16, wird der Rahmen nicht erklärt, in welchem Rahmen gebetet oder geweissagt wird. Sondern es wird einfach ganz grundsätzlich gesagt, wenn eine Frau betet und weissagt, wenn ein Mann betet und weissagt. In 1. Korinther 14, 34, da gibt es eine Einschränkung und dort lesen wir, ja, bitte.
Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt.
Danke, das reicht. Also es wird hier, der Rahmen wird gesetzt in den Versammlungen. Das ist das Wort Ekklesia in der Mehrzahl. Also wenn die Gemeinde zusammenkommt als Ekklesia. Und das ist eben dieses spezielle Zusammenkommen der Ekklesia, wenn der Herold die Bürger rausrief, dann galten andere Regeln zu Hause und im alltäglichen Leben als wenn dann die ganze gesetzliche Versammlung der Ekklesia versammelt war. Und Paulus sagt, wenn es geht um die Zusammenkunft als Ekklesia, dann sollen die Frauen schweigen. Und übrigens, im ganzen 14. Kapitel wird ständig der Rahmen erwähnt. Zum Beispiel Vers 4, wie aber Weiß sagt, er baut die Gemeinde, die Ekklesia. Vers 5 am Schluss, damit die Ekklesia, die Gemeinde, Erbauung empfange. Und Vers 12, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde oder Versammlung. Und weiter in Vers 19, aber in der Gemeinde, also in der Gemeinde, Zusammenkunft, will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand oder mit verständlichen Worten. Und dann in Vers 23, wenn nun die ganze Ekklesia an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden und so weiter, dann Vers 28, wenn aber kein Ausleger ist, so schweige er in der Ekklesia. In der Versammlung. Vers 33. Wie in allen Versammlungen oder Gemeinden der Heiligen. Ja, und so wird klar, in diesem Kapitel geht es um diesen Rahmen der offiziellen Zusammenkunft der Gemeinde. Und da ist die Einschränkung, aber nicht für das gesamte Leben. Und 1. Korinther 11 sagt eben nicht, wo jede Frau, die betet oder weiß, sagt. Sag nicht, wo. Aber zum Beispiel zu Hause ist das etwas anderes als in der Gemeindezusammenkunft. Ein Beispiel dazu, Apostelgeschichte 19. Da war ein Ehepaar zusammen in der Synagoge. Und da hat einer gepredigt, der ursprünglich aus Alexandria kam, ein sehr gebildeter Jude, aber der hat ein paar Mängel gehabt in seiner Verkündigung. Und dann heißt es, das Ehepaar hat ihn nach der Zusammenkunft zu sich nach Hause eingeladen. Können wir mal lesen? Apostelgeschichte 18, 26.
Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus.
Ha, die haben ihn nicht am Ausgang der Synagoge angenommen und sagen, du, wir wissen einiges mehr als du. Wir sind da besser informiert. Nein, die haben ihn nach Hause eingeladen. Und dann haben sie gemerkt, der ist eigentlich nur im Bild bis auf die Taufe von Johannes. Alles, was in der Zwischenzeit geschehen ist, bis Pfingsten, das kennt er gar noch nicht. Und dann heißt es, dass sie als Ehepaar zusammen ihm den Weg Gottes genauer erklärt haben. Beide haben gesprochen. Übrigens, du hast gelesen, Priscilla und Aquila. Im Mehrheitstext, leider hat die Elberfelder einen Mischtext gewählt. Manchmal haben sie den Minderheitstext, manchmal den Mehrheitstext. Sie hätten immer den Mehrheitstext nehmen sollen. Das ist noch mein Traum und ich bin dran, Vorarbeiten zu machen, einmal die Elberfelder herauszugeben, nur mit Mehrheitstext. Und dann würde es nämlich hier heißen, Aquila und Priscilla. Ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Das Ehepaar wird 6-mal namentlich erwähnt in der Bibel. 3-mal Priscilla zuerst, 3-mal Aquila zuerst. Es hat immer einen Grund, warum jetzt die Frau zuerst genannt wird, weil sie in dem Zusammenhang wichtiger war. Und jetzt hier beim Erklären und Lehren hat der Mann die Führung gehabt, aber er hat es mit seiner Frau zusammen. Beide haben gesprochen. Ja? Und das ist auch der Ort, wo sie auch beten konnte, als Beispiel. Außerhalb der Gemeindezusammenkunft. Und da, wo es eben nicht die offizielle Gemeindezusammenkunft ist. Und nun, wenn wir zu 1. Timotheus 2 zurückkehren, wird jetzt klar, Der Apostel Paulus sagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und daraus folgt, die Frauen nicht an jedem Ort. Aber schon in manchen Orten. Einfach nicht an jedem. Für den Mann gibt es örtlich keine Einschränkung, für die Frau gibt es örtlich eine Einschränkung. Und so bestätigt also 1. Timotheus 2,8 die Bedeutung von 1. Korinther 14,34. Und das ist ja eine ganz umstrittene Stelle. Wenn wir das nochmals aufschlagen. Ich habe mal eine Sammlung gemacht von allen möglichen Auslegungen. Wie kann man das drehen, damit es nicht das bedeutet, was hier steht? Ich muss sagen, es ist schon erstaunlich, die Fantasie des Menschen. Was man da alles hinkriegt. Bis hin, Paulus sagt gar nicht, die Frauen sollen schweigen, sondern er zitiert die Korinther, die das falsch gemeint haben. Die sogenannte Zitattheorie. Wie bitte? Ja, also einfach ein Rezept, aber ja nicht anwenden. Wenn einem eine Bibelstelle nicht passt, dann kann man zum Beispiel sagen, die Stelle ist nur ein Zitat von einem, der es falsch gemeint hat. Okay? Aber schauen wir mal. Es stimmt überein mit 1. Timotheus 2, die Männer sollen an jedem Ort, die Frauen nicht an jedem Ort. Und dann ist doch interessant, eigentlich gehört der Schlussteil von Vers 33, und das ist auch korrekt in manchen Übersetzungen so gewählt, man sollte ja nicht übersetzen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Punkt. Wie in allen Gemeinden oder Versammlungen der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Versammlungen. Also Paulus sagt, in allen Gemeinden damals war das so, dass die Frauen geschwiegen haben. Das ist so in allen Gemeinden. Heute könnte man das nicht mehr sagen. Heute müsste man sagen, wie in den wenigsten Gemeinden. Ja? Aber damals konnte er sagen, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeinden, das heißt in den Gemeindezusammenkünften. Ekklesia bedeutet hier Zusammenkunft. Und dann wird gesagt, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Aber noch vorher, jemand stellt da die Frage, die Frauen sollen schweigen. Ja, aber was bedeutet schweigen? Das ist auch so eine Erfahrung, die man immer wieder macht, wenn jemand eine Bibelstelle nicht passt, dann sagt er, ja, was bedeutet das Wort? Schweigen. Aber eigentlich ist es ja klar, schweigen bedeutet schweigen. Aber wirklich in solchen Zusammenhängen wird gesagt, ja, da muss man zuerst mal wissen, was heißt schweigen. Nun, das erklärt der Apostel gleich. Er sagt nämlich, es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Also, schweigen bedeutet nicht reden. Das ist schon definiert. Und wir werden jetzt staunen, was da rauskommt. Das ist eine Bombe nach der anderen. Und wieso ist das so formuliert? Ich weiß eigentlich keinen weiteren Text im Neuen Testament, wo in einer Sache so dicht argumentiert wird wie hier. Weil der Heilige Geist wusste, dass einmal und ganz besonders in der Endzeit das weltweit in den Gemeinden in Frage gestellt wird. Und dann sagt er, es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Das werden wir gleich noch sehen in 1. Timotheus 2, in unserem Abschnitt. Da sagt der Apostel Paulus nicht nur, ich will nun, sondern er sagt etwas später, da kommen wir drauf, sagt er, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Das ich erlaube nicht ist wieder das Apostolische. Diese Autorität von einem Apostel, Jesu Christi, der die Autorität Gottes repräsentiert. Also, nochmals, die Frauen, es ist in allen Gemeinden so. Die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Es ist ihnen nicht erlaubt, nämlich apostolisch nicht erlaubt. Und wenn jemand fragt, was heißt schweigen, es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Und dann sagt er, sondern sie sollen sich unterordnen. Wie auch das Gesetz sagt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, oh, seht ihr, der Apostel Paulus, der war so gesetzlich. Jetzt zitiert er die Tora. Dabei ist er die Gemeinde gar nicht unter der Tora. Und überhaupt, in der Tora steht gar nirgends, dass Frauen in der Gemeinde nicht reden sollen. Was meint er hier? Auf welche Stelle deutet der Apostel hier hin? Wo sagt das das Gesetz? Sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Ja, da sind wir schon in der Tora. 1. Mose, wo? Kapitel 3. Nach dem Sündenfall. Welchen Vers meinst du? Ja, 16. Liest du, Sven, bitte.
Zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen.
Ja, also es war ja so, die Frau hat bestimmt, ich breche den Bund, den Gott mit Adam geschlossen hat. Man muss sich das vorstellen, wie das war. Sie hat nicht mit dem Mann zuerst gesprochen. Sie hat selber entschieden. Also meine Frau entscheidet auch viele Dinge. Und wenn ich dann manchmal sage, ja, aber jetzt, ja, das ist mein Bereich. Und das steht so in Sprüche 31, sie überwacht die Vorgänge im Haus. Okay. Aber jetzt angenommen, ich komme von irgendwo nach Hause und sie sagt mir, du, ich habe ein neues Haus gekauft. Ja, aber, ja, ist alles gelaufen. Also, da wäre ich eigentlich schon noch froh gewesen, wenn wir vorher darüber sprechen, oder? Ja, ich habe das in meinem Bekanntenkreis mal erlebt, dass eben umgekehrt das so geschehen ist. Der Mann hat ein Haus gekauft. Aber, ja, aber jetzt eben, die Frau hat ein Haus gekauft. Und hier geht es ja um etwas ganz Grundsätzliches. Wollen wir gegen Gott rebellieren oder nicht? Und das hat sie selber entschieden. Und darum hat der Teufel eben auch ausgewählt, dass er mit der Frau allein spricht. Hat eine Situation abgewartet, wo sie allein war, nicht mit dem Mann zusammen. Damit sie auch keine Rücksprache nimmt. Und die Möglichkeit da wird, dass sie selber entscheidet. Und sie hat sich betrügen lassen. Wirklich reinlegen lassen. Und darum sagt Gott dann nach dem Sündenfall hier in Vers 16 am Schluss, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird, oder ich würde hier besser übersetzen, er aber soll über dich herrschen. Auf Hebräisch ist das gleiche Wort, ob wird oder soll. Ja? Darum ist besser, er soll über dich herrschen. Und übrigens, das ist das Wort Maschal und das ist nicht tyrannisch. Das ist einfach leiten, führen, aber positiv, ja? Nicht ein negativer Klang drin. Nur ist es dann eigenartig, sie hat Verlangen nach ihm und er regiert. Nein, das Wort Deschukah hier, das wird dann später in Kapitel 4 noch vorkommen, wo Gott sagt, dass die Sünde Verlangen hat, eben Kain einzuengen. Und da wird also ganz klar dieses Deschukah, dasselbe Wort, die Sünde verlangt, das hat den Nebensinn, Verlangen haben einzuengen. Ja? Und so muss man das also verstehen. Nicht sie hat Liebesverlangen und er regiert. Nein, sondern sie hat Verlangen einzuengen. Er aber soll regieren. Ja, und zwar eben, die Frau hatte selber entschieden und so kam es zum Sündenfall. Und Gott sagt, aber das Grundprinzip gilt, dass eben der Mann die Verantwortung hat der Führung. Und man kann sagen, das ist eigentlich die Wurzel des Feminismus hier im Sündenfall. Und Gott hat beiden, Mann und Frau, Würde gegeben, aber unterschiedliche Aufgaben. Und nun, wenn wir eben zurückgehen zu 1. Korinther 14, 34, der Apostel Paulus sagt also, um das noch zu unterstreichen, schweigen, nicht reden, ist ihnen nicht erlaubt, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt, und zwar nicht im Gesetz vom Sinai, und dem nur Israel steht, ab 2. Mose 19. Und nicht die anderen Völker, sondern 1. Mose 3, da geht es um die ganze Menschheit. Aber es ist das Gesetz, die Tora, die fünf Bücher Mose. Und dann Vers 35, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Was heißt das? Wenn sie etwas lernen wollen, das bedeutet, wenn sie eben in der Gemeinde aktiv eine Frage stellt, dem, der vorne predigt. Und das war biblisch möglich. War in der Synagoge ganz üblich. Man sieht zum Beispiel in Johannes 6, da haben wir eine ganz lange Predigt des Herrn Jesus in Kapernaum über das Brot des Lebens. Und da fragen die. Und da geht die Antwort. Und die fragen wieder. Man fragt, wie ist das? Ja, in Johannes 6, ziemlich am Schluss, steht dann, dass der Herr Jesus das in der Synagoge geredet hat. Da war ein Dialog. Die Männer stellten Fragen. Direkt. Und im babylonischen Talmud, das ist der verbindliche Talmud im Judentum, da heißt es im Traktat Chagiga 3a, die Männer kommen, um zu lernen, und die Frauen kommen, um zu hören. Und da merken wir, lernen hat da die Bedeutung von Fragen stellen, um zu lernen. Und in diesem Sinn sagt der Apostel Paulus, wenn sie aber etwas lernen wollen, also eine Frage stellen, dann sollen sie das zu Hause den eigenen Männern fragen. Das ist die erste Anlaufstelle. Und das bringt übrigens die Männer in Aktion. Super. Wirklich, da beginnen plötzlich Männer, die die Bibel nicht studiert haben oder wenig, die müssen jetzt plötzlich. Jetzt müssen sie dahinter, weil die Frauen haben Fragen. Also, sollen daheim ihre eigenen Männer fragen. Also im privaten Bereich, nicht öffentlich in der Ekklesia. Und dann heißt es, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Das ist Gottes Urteil. Stark, oder? Aber es ist auch wieder ein Glied in dieser ganzen Argumentationskette. Und dann sagt er, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Das heißt, ihr Korinther, ihr habt eine andere Ansicht. Frauen dürfen sich öffentlich in der Gemeindezusammenkunft beteiligen. Vielleicht habt ihr ein spezielles Wort Gottes bekommen, prophetisch, in Korinth. Und die alle anderen Gemeinden, die es anders machen, machen es falsch, weil sie das nicht wissen. Das ist Ironie. Und ein bisschen sarkastisch, nicht wahr? Das gibt es in der Bibel, sarkastische Ironie. Zum Beispiel bei Elia. Der hat gesagt, die Baalspriester, die sollen doch ein bisschen lauter rufen. Vielleicht schläft gerade der Gott Baal. Oder er ist in Gedanken. Oder er ist unterwegs auf einer Reise. Das ist sarkastisch, nicht wahr? Und hier sagt ihr, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Und wir wissen leider nichts. Nur die Korinther wissen davon. Oder ist es zu euch allein gelangt? Das heißt, vielleicht gab es eine solche Offenbarung nicht in Korinth, aber irgendwo anders. Aber das Wissen um diese göttliche Offenbarung ist nur nach Korinth gelangt. Und Paulus weiß nichts. Und alle anderen wissen nichts davon. Das ist sarkastisch, nicht wahr? Und dann ist aber noch nicht genug. Die Argumentation ist so dicht. Vers 37. Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Im Mehrheitstext ist es Mehrzahl, nicht ein Gebot, Gebote des Herrn. Also sagt, wenn jemand meint, er sei ein Prophet, dann müsste er erkennen, dass dieses Gebot, das Frauen in der Gemeinde nicht sprechen sollen, dass das Gottes Gebot ist. Das ist ein Prophetentest. Nicht wahr? Könnten wir heute anwenden. Jemand, der sagt, ich bin ein Prophet in der Endzeit. Wie siehst du das mit 1. Korinther 14, 34? Ja, das war für damals. Danke, ich weiß genug. Ja, wenn jemand ein Prophet zu sein, oder geistlich, erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Also ein Prophet anerkennt das. Aber man muss nicht unbedingt Prophet sein, geistlich. Das bedeutet jemand, der durch den Heiligen Geist geleitet wird. Einer, der nicht fleischlich ist. So wie die Korinther waren, 1. Korinther 3. Geistlich. Also wenn jemand gewohnheitsmäßig durch den Heiligen Geist geführt wird, in seinem Leben, im Alltag, dann erkennt er, ja, natürlich, das sind Gebote des Herrn hier. Also unglaublich, diese Argumentationskette. Und ist noch nicht fertig. Und dann sagt er, wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Also, es gibt dann Leute, die sagen, ja, das ist eine der schwierigsten Stellen im Neuen Testament und es ist überhaupt nicht klar, was da wirklich genau gemeint ist. Gibt's? Wirklich hochgebildete, theologisch hochgebildete Leute, die sagen, ja, es ist ein sehr schwieriger Text und es ist schon schwierig, das einzuordnen. Und hier sagt der Apostel Paulus, wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Und es ist oft so, wir bekommen Licht über das Wort Gottes, insofern wir gehorsam sind. Das sieht man sehr schön bei Daniel, Daniel 1. Er kommt nach Babylon und in seinem Herzen nimmt Daniel vor, ich will mich nicht verunreinigen lassen hier am Hof des Königs. Das war sein erster Beschluss. Und dann sehen wir, wie Gott Daniel Weisheit gegeben hat. Aber nicht eine Weisheit, die aufbläht, wie die von 1. Korinther 8, Vers 1, die nicht richtige Erkenntnis, sondern das hat ihn bescheiden gemacht. Und zwar sieht man in Kapitel 2, diese Weisheit hat ihn noch treuer gemacht. Da kommen neue Probleme. Und weil Daniel auch da treu ist, gibt Gott ihm wieder Licht. Und wenn man dann liest, Daniel 2, 1, 2, 3, da geht es um die Freunde, 4, 5, 6, 7, 8, ja, ihr wisst ja, wie die Kapitel vorwärts gehen. Aber man sieht, er kriegt immer mehr Erkenntnis, aber seine Erkenntnis führt ihn zu Treue und Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und so gibt es eine Spirale. Also Gott gibt uns Licht, wenn wir wollen. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, ich mag mich gerade so erinnern, eine Frau hat mir gesagt, 1. Korinther 11, das ist für mich völlig unklar, was das zu bedeuten hat. Aber es war auch klar, sie war auch nicht bereit, das zu tun, was da steht. Und manchmal kann ich das wirklich glauben, dass jemand sagt, mir ist das völlig unklar. Und das ist, weil der Herr uns liebt. Dann nimmt er uns Licht weg, damit wir nicht aus Rebellion ungehorsam sind. Das wäre ja viel schlimmer. Aber wir sehen es einfach nicht. Es ist nicht klar. Und das ist dieser letzte Satz. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Dann soll er so weitergehen. Also unglaublich diese Dichte der Argumentation. Und nun in 1. Timotheus 2, Vers 8, finden wir das einfach ganz kurz. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Christoph, du hattest noch eine Frage schon lange und ich bin einfach nicht darauf eingegangen. Verzeih mir. Aber aus pädagogischen Gründen, weil ich wollte die Linie durchziehen.
Nein, ich wollte nur sagen, man hätte jetzt verstehen können, dass die Frauen nicht an jedem Ort beten dürfen. Also das heißt, dass eigentlich die Frauen dürfen ja auch an jedem Ort beten, nur nicht, sagen wir mal, wenn sie in der Gemeinde sind, dann beten.
Sehr gut.
Sie ja.
Sehr gut. Ja, genau. Aber es ist natürlich so, wenn er sagt, ich will nur, dass die Männer an jedem Ort beten, dann meint er das Laute. beten. Und zwar so, dass der Einzelne das Sprachrohr ist der Gemeinde. Nicht wahr? Was ist denn mit Singen? Ja, ich meine, es singen alle. Aber beim Singen ist es nicht so, dass die einzelne Person als Einzelperson vor die Gemeinde als Sprachrohr tritt. Und das ist gemeint. Darum im Alten Testament, zum Beispiel 5 Mose 27, das ganze Volk Israel war versammelt zwischen Ebal und Garizim, da in Sichem. Die Bundeslade, feierliche Versammlung. Und dann wurde ja Fluch und Segen verkündigt von den Abhängen der Berge. Und dann heißt es, und das ganze Volk spreche Amen. Das ganze Volk spreche Amen. Das ganze Volk spreche Amen. Alle Männer und Frauen, diese Millionen, die da waren, haben gesagt Amen. Und das bekräftigt. Und da ist das ganze Volk dabei. Aber wenn es um die Einzelperson geht, die eben das Sprachrohr der Gemeinde ist, und dazu sollten wir vielleicht noch aufschlagen, Apostelgeschichte 4. Da waren zwei Apostel verhaftet, mussten vor das oberste Gericht, den Sanhedrin, gestellt werden, auf dem Tempelplatz zum Südende, da wo die königliche Säulenhalle war. Und dann hat man ihnen gesagt, ihr dürft nicht mehr predigen über Jesus Christus. Und dann gehen sie zur Gemeinde zurück. Das war natürlich ein aufreibendes Erlebnis. Und dann heißt es so schön, wie sie da zur Gemeinde kommen. Apostelgeschichte 4, 23. Lies ein paar Verse.
Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und seinen Eitles die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
Ist das nicht wunderbar? Die zwei Apostel stehen vor dem obersten Gericht, dem Sanhedrin. Der Sanhedrin beschließt, ihr dürft nicht mehr predigen. Jetzt gehen sie in die Gemeinde, in die Ekklesia, und da beten sie, Herr, hilf uns, dass wir mit Freimütigkeit das Wort verkündigen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn der Staat uns verbieten würde, wir dürfen die frohe Botschaft nicht mehr verkündigen, dann müssen wir sagen, in diesem Punkt dürfen wir nicht gehorchen, weil wir sonst Gott gegenüber uns schuldig machen würden. In allem anderen gehorchen wir weiter und wir respektieren und achten die Regierung und wir beten weiter für sie, so wie das in 1. Timotheus 2, Vers 2 steht. Aber in diesem Punkt nicht. Und da haben sie Gebetsversammlung gemacht und haben gebetet, gib, dass wir Freimütigkeit haben. Freimütigkeit bedeutet, Freiheit zu reden. Das ist der genaue Sinn des griechischen Wortes. Freiheit zu reden. Freudigkeit, um das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt muss man sich aber das vorstellen, plastisch. Die kommen da zur Gemeinde und dann heißt es Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Also jetzt hat die ganze Gemeinde gesprochen, so wie, sagen wir, bei einer Beerdigung, wenn am Schluss noch von allen das Unser Vater gebetet wird. Statt zu singen, wie ein Lied, einfach Sprechchor. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. dein Name werde geheiligt. Alle sprechen mit, nicht wahr? Weil alle das Gebet kennen. Oder fast alle. Manchmal denke ich, oh, das wäre eine Chance. Ich war bei Beerdigungen, kommen Leute unter das Wort, die sonst nie eine Kirche oder eine Gemeinde betreten würden. Jetzt sind sie da. Und dann wird gesagt, jetzt beten wir das. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn das Leute zum ersten Mal in ihrem Leben ganz ernsthaft beten würden, dann könnte ein Durchbruch geschehen. Ich meine, das ist eine Chance. Aber jetzt müssen wir schauen, wie haben die das gemacht? Das Gebet war ja ein spontanes Gebet und genau auf die Situation bezogen, die da geschehen ist. Herr, du hast gesehen, was da geschehen ist und jetzt siehst du ihre Drohung, gib deinem Knecht dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Das war nicht ein bestehendes Gebet, das alle kannten und das man im Sprechchor miteinander beten konnte. Ja, wie war es dann? Ganz einfach. Ein Bruder hat gebetet und alle Männer und Frauen haben am Schluss gesagt, Amen. So ist es. Ich war, wenn der Herr Jesus im Johannesevangelium 25 Mal sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, im griechischen Text steht, Amen, Amen, ich sage euch. Wahrlich heißt Amen. Also, alle sagen Amen. Dann rechne Gott das gesprochene Gebet jeder einzelnen Person zu, wie wenn sie es gesprochen hätte. Und darum sagt der Heilige Geist, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Eine Mehrzahl. Also, es ist so, dass wenn einer betet und alle beten innerlich mit und können das auch bezeugen mit einem lauten Amen, in 1. Korinther 14 wird ja gesagt, wenn jemand in einer Sprache betet und ich weiß nicht, was er sagt, er weiß es schon, er dann sagt, gut, aber ich bin ein Barbar, ich kann nicht mal sagen Amen zum Gebet. Also das macht klar, dass es biblisch immer so war, zu einem Gebet, mit dem man einverstanden ist, sagt man Amen als Bestätigung und dann wird das Gebet einem auch zugerechnet. Und so ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es keine Passivität der Frauen. Aber wenn wir zurückgehen zu 1. Timotheus 2, Vers 8, dann kommt noch dazu, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Jetzt ist klar. Also die Männer haben diese Aufgabe. Die Männer alle. Beten ist nämlich nicht eine geistliche Gabe. Da kann keiner sagen, also ich habe nicht die Gabe des Lehrens oder ich habe nicht die Gabe des Evangelisten. Nein, beten könnte jeder Mann in der Gemeinde. Aber es ist manchmal so, dass man das Gefühl hat, manche Männer denken, 1. Korinther 14, 34 sei für sie geschrieben. Ja, aber dort steht eben, weil das biologische Geschlecht betont wird, steht eure Frauen, nicht eure Männer. Ja? Also die Männer an jedem Ort. Also kann man den Herrn bitten, er soll doch eine Freimütigkeit geben. Kurzes Gebet, ganz kurz. Das kann man. Es braucht viel Überwindung. Und es ist natürlich so, Leute, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, die haben es viel einfacher. Beten vor anderen ist nämlich etwas ganz Schwieriges. Und als Kinder lernt man das mit den Eltern zusammen, auch vor den Eltern und mit den Geschwistern zu beten. Das braucht viel Überwindung. Aber manche, die haben sich bekehrt mit 25, 30, 62 oder was auch immer. Und plötzlich sind sie mit anderen Gläubigen zusammen. Jetzt sollten sie auch beten. Das schaffen die nicht. Und da muss man keine Komplexe haben. Das ist wirklich schwierig. Und zwar beim Beten gibt man nämlich ganz viel Persönliches preis. Also Dinge, die einem wertvoll sind, die man nicht einfach so sagen würde. Und das macht es so schwierig. Das ist so persönlich. Aber das kann man lernen, indem man eben ganz klein anfängt, schrittweise. Kleinen Kreis, größeren Kreis und schließlich auch in der Gemeinde. Braucht alles Zeit. Aber es ist doch so, ich will nun, das ist Gottes Wille, dass die Männer an jedem Ort beten, aber da kommt kein Punkt, indem sie heilige Hände aufheben. Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Also hier wird betont, dass die Hände rein sind. Wenn man als Mann Dinge getan hat, vielleicht auch auf der Arbeit, das kann ja auch am Computer sein, ja, in der Excel-Tabelle. Wenn man Dinge schönt, ja, da hat man schmutzige Hände. Aber man kann nicht in der Gemeinde öffentlich beten, wenn die Hände befleckt sind, mit Unrecht. Indem sie heilige Hände aufheben. Hier sagt der Apostel Paulus nicht, dass das die einzige Gebetshaltung ist, Hände aufheben. Es gibt ja in der Bibel alle möglichen Gebetshaltungen, nämlich sitzen, liegen. David ruft zum Herrn auf dem Bett und eben dann auch weiter knien, stehen, alles Mögliche. Und welche Gebetshaltung ist richtig? Alle? Jeder drückt etwas aus. Wenn ich liege, dann drücke ich aus, ich habe gar keine Kraft. Ich kann gar nichts mehr. Das drückt eigentlich, gerade in Momenten, wo wir uns so fühlen, wirklich am Ende, ich sehe nur noch Berge vor mir. Warum dann? Liegen und beten. Es drückt genau das aus. Und knien, da macht man sich kleiner, als man ist. Ja? Und damit drückt man aus, ich bin so klein und der Herr ist so groß. Aber man sollte auch mal wieder daran denken, was das eigentlich bedeutet, wenn man kniend betet. Oder wenn man sitzt, das drückt aus, wie in diesem wunderbaren Lied von einem Amerikaner gedichtet, nachdem er seine Frau und seine Kinder verloren hatte. Und er ging dann nochmals mit dem Schiff. Er war von ein erfolgreicher Geschäftsmann in den USA, hat aber schon durch einen Brand alles verloren. Und dann später ein weiterer Schlag, er verliert die Frau und die Kinder. Und dann geht er nochmals mit dem Schiff rüber über den Ozean und an der Stelle, wo er wusste, dass die Familie vor kurzem mit dem Schiff untergegangen ist, dort dichtet das Lied, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, danke. Ja, das gibt es schon mal, dass da Blockade kommt. Wenn Friede mit Gott, es ging eben um den Refrain und dann heißt es, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Dabei war ganz, ganz am Boden. Und das drückt dieses Gefühl aus, wenn wir uns vom Herrn umgeben fühlen und uns wirklich zu Hause fühlen und auch in der Gemeinde zu Hause fühlen. Gerade vor kurzem hat mich jemand angefragt per WhatsApp. Man hat mir gesagt, ich soll keine Gemeinde suchen, nachdem, ob es mir wohl ist dort. Sie ist in einer Gemeinde, wo sie ganz unglücklich ist. Und ich verstehe, warum sie unglücklich ist. Und dann habe ich gesagt, ja, die haben gesagt, man muss eine Gemeinde wählen nach geistlichen Kriterien. Da habe ich gesagt, ja, das ist gut, unbedingt. Aber wenn die Gemeinde wirklich geistlich ist, dann fühlt man sich auch wohl. Und bei ihr war es ja gerade, dass sie sich nicht wohl fühlte, weil die Gemeinde nicht geistlich war. Also, der Herr möchte auch, dass da, wo er ist, dass wir da uns wohlfühlen. Das Sitzen drückt das aus. Mir ist wohl in dem Herrn. Und die Hände heben, das kommt vom Hebopfer, 2. Mose 25. Wenn man Gott etwas für die Stiftshütte schenkte, brachte man ein Hebopfer. Und das hat man eben nach oben gehoben, Gott gebracht. Also die Hände drücken aus, ich möchte Gott meinen Dank bringen. Es drückt aber auch aus, meine Hände sind leer. Und der Herr muss sie füllen. Also jede Gebetshaltung hat seine Bedeutung. Und was hier gelehrt wird, ist eben die heiligen Hände. Das ist ganz wichtig. Man kann nicht beten und hat beschmutzte Hände. Darum die Betonung ist, indem sie heilige Hände aufheben. Nicht, indem sie heilige Hände aufheben. Ja? Und das Problem ist eben, in der heutigen Zeit, die Charismatiker haben das Heben der Hände konfisziert. Konfisziert. Für sich. Und wir haben verschiedene Stellen in der Bibel, wo es geht um das Aufheben der Hände. Aber das ist eigentlich von der Körpersprache nicht das Gleiche wie das Händeheben in der Charismatik. Es gibt nämlich noch ein anderes Händeheben, das kennt man von den Rockkonzerten hier. Ja, da entsteht die Stimmung, ja, und alles Techniken, die man da musikalisch einsetzt. Und dann kommen die Leute so richtig und dann gehen die Hände alle hoch. Die wollen nicht beten am Rockkonzert. Warum gehen die Hände hoch? Das ist eigentlich die Körpersprache des, ja, die Augen ein bisschen zu, ja, halb zu und dann abheben. Es ist die Körpersprache eigentlich der Verstand wird weggeschoben und man lässt sich gehen, ja, und in Passivität. Und das ist in der Charismatik genau der Punkt, dass dieses Hände heben, und das ist manchmal mit ganz bestimmten Melodiefloskeln verbunden. Das ist ganz eigenartig, gewisse Lieder, die, das ist wie wenn ein etwas durch unsere Hände gehen, dass plötzlich, die möchten nach oben gehen. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat. Ganz komisch. Das kann man auch erklären, was musikalisch da geschieht. Also, darum ist es ein bisschen schwierig. Sobald man Hände hebt, denkt man, oh, er ist Charismatiker. Nein, es geht nicht um das Abheben, sondern es geht darum, auszudrücken, meine Hände sind leer. Aber es ist wichtig, dass die Hände heilig sind. Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Und das wird jetzt bei den Männern gesagt. Nachher kommen die Frauen dran. Und warum wird das bei den Männern mehr gesagt? Es gibt auch Frauen, die können total zornig werden. Aber es ist bei den Männern eine größere Gefahr. Und das hängt natürlich auch mit dem Hormonhaushalt zusammen. Testosteron hat eben die Wirkung auch von das Kämpferische wird dadurch gefördert, ja? Und dann eben kann der Zorn auch schneller kommen. Und darum wird hier gewarnt, ohne Zorn. Und auch ohne Zweifel. Männer denken, ich bin rational. Boah, Frauen auch. Aber sie denken, wir sind sehr rational. Aber so oft muss man sehen, wenn Männer sagen, ich liebe Rationalität. Eigentlich ist es irrational. Es ist Denken, das in der Rechnung den größten Faktor weglässt, nämlich den Herrn. Und da wird jede Rechnung falsch am Schluss. Man kann alles andere richtig rechnen. Ich hatte einen Physiklehrer, der war fantastisch. Der hat uns in unseren Berechnungen, an den Prüfungen, alles angerechnet, was richtig war, auch wenn am Schluss alles falsch war. Ja, weil, gesehen, das ist ein langer Weg, das war alles richtig, das ist nicht einfach nichts. Ja, also, aber wenn es geht um die Rechnung im Leben mit dem Herrn, wenn sie nicht aufgeht, dann zählt nichts. Ja? Und zweifelnde Überlegung bedeutet also, dass man den Herrn und seine Stärke eben außer Acht lässt, den wichtigsten Faktor in der Rechnung, und dann kommt alles falsch raus. Und dann geht es weiter mit ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenem Äußern mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Ich habe gedacht, heute kommen wir viel weiter. Heute sind wir dann bei Vers 15 angelangt. Und dann kamen ganz spontan Gedanken und Exkurse. Aber ich glaube, das war auch wichtig, dass wir es gemacht haben. Und dann fahren wir doch nächstes Mal hier bei Vers 9 weiter. Und erklären dann auch, was dieses Ebenso bedeutet. Warum steht hier ebenso? Bruns, die Übersetzung von Bruns, eine Alphasöhner Übersetzung, die hat nämlich das hier ganz anders gemacht. Die hat das so gelöst. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Ebenso auch die Frauen. Punkt. Das geht doch nicht. Ja, also die Männer sollen beten und die Frauen auch. Aber da hat er so getrickst, weil dann der weitere Satz ist gar kein Satz mehr im Griechischen. Die ganze Satzkonstruktion, das geht überhaupt nicht auf. Also wirklich, da müsste man, wenn jemand eine Griechischprüfung macht, ganz, ganz alles rot anstreichen. Das geht gar nicht. Aber es ist oft so, dass ein Irrtum führt eben zu weiteren Irrtümern. Aber wir werden nächstes Mal sehen, was ebenso hier wirklich bedeutet, sodass der Satz dann aufgeht. Und wir werden ganz wichtige Belehrungen finden für unsere Zeit. Und so wichtig in unserer Zeit, gerade in einer Zeit, wo Gender eine so große Rolle spielt in der Gesellschaft, da finden wir den biblischen Rückhalt, um Salz und Licht zu sein in dieser Welt.